Eine aktuelle Studie fordert, Prävention aus der Medizin herauszuhalten. Das ist in meinen Augen natürlich komplett absurd und deswegen gibt es heute ein Plädoyer für genau das Gegenteil, nämlich eine Prävention und Gesundheitsförderung, die aus der Medizin heraus konzeptualisiert und konsequent zu Ende gedacht wird. Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt. Gestern habe ich den Newsletter von Hans Peter, mit dem ich in der Vorwoche ein Interview geführt habe, in meinem E-Mail-Postfach gehabt und da hat er eine Studie zitiert, die fordert, dass präventive Maßnahmen aus der Medizin herausgehalten werden sollen. Also die Kernaussage der Studie war, dass Prävention nicht die Aufgabe der Medizin sei, sondern dass durch öffentliche Gesundheitsinitiativen und die individuelle Verantwortung der einzelnen Patientinnen und Patienten abgedeckt werden sollte. Und das vor allen Dingen, weil medizinische Ressourcen begrenzt seien und die eben vorrangig für die Akutversorgung genutzt werden sollten. Also Ärzte und Ärztinnen, die sollten sich auf die Diagnostik und Therapie von Erkrankungen konzentrieren und da sich nicht irgendwie mit Verhaltensänderungen und Gesundheit und so einem Schmarrn beschäftigen. Und das ist aus meiner Sicht natürlich total kurzsichtig. Es ist zwar auf eine Art verständlich, also vor allen Dingen, wenn man guckt, wie in der Primärversorgung bei den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, den Hausärzten, wie da Primärversorgung abgerechnet wird, wie man Patienten wirklich durchschleusen muss heutzutage, zumindest in Deutschland, nicht um reich zu werden, sondern einfach um den Laden am Laufen zu halten, dann verstehe ich da die Not, aus der heraus diese Ärztinnen und Ärzte vielleicht sagen, wir müssen irgendwie was abgeben. Ja? Wir können nicht diese ganze Verantwortung tragen, sondern wir wollen uns auf unsere Kernkompetenz, die wir gelernt haben, auf die wollen wir uns konzentrieren und Patientenversorgung machen. Das heißt, dass aus dieser Not heraus gesprochen wird, das kann ich verstehen und trotzdem ist das aus meiner Sicht total kurzsichtig, weil das einfach dem Gesamtsystem auf die Füße fällt, langfristig gedacht. Das ist jetzt ein anderes Thema hier, Versorgungsstrukturen, Abrechnungen und Berufspolitik irgendwie durchzudenken, aber erstmal möchte ich sagen, ich kann das verstehen. Und trotzdem ist es eben total kurzsichtig. Und das, was die konventionelle Medizin unter Prävention versteht, nämlich halbherzige Früherkennung und ein bisschen rumimpfen und sowas, das hat ja sehr wenig damit zu tun, diesen Potenzialraum der Prävention von Zivilisationserkrankungen wirklich auszuschöpfen. Also es fehlt da absolut an systematischen, evidenzbasierten, zu Ende gedachten Strategien. Das heißt, da entsteht ein Vakuum für Angebote, weil es gibt natürlich genug Patientinnen und Patienten, Menschen, die Interesse haben, sich wirklich gesundheitlich gut aufzustellen. Und dieses Vakuum, das wird dann gefüllt auf eine Art von präventiven Angeboten, von Ernährungsberatern, von Trainern, von Therapeuten im alternativmedizinischen Bereich, von Heilpraktikern. Und es ist auf eine Art schon mal gut. Das ist ja gut, dass es überhaupt irgendwas gibt. Das führt nur in der echten Welt dazu, dass die Menschen, die dann Interesse haben, sich oft total verloren fühlen in diesem Dschungel von irgendwelchen eben fragmentierten Angeboten, von teils sehr widersprüchlichen Empfehlungen, von irgendwelchem Nonsens, der auf Social Media erzielt wird, mit absolut aus dem Kontext gerissenen, überspitzten Überschriften irgendwelcher Pressemitteilungen von Studien, die noch gar nicht veröffentlicht sind und so weiter und so fort. Das heißt, die Medizin, die greift ernsthaft dann erst ein oder macht ein Angebot reaktiv, wenn Krankheiten doch schon manifest sind. Und das ist aber eben kurzsichtig, weil es so naheliegend ist, eben eine proaktive, lebensstilbasierte Präventivmedizin zu machen. Weil die Medizin basiert auf einer wissenschaftlichen Evidenz. Ja, das ist eine naturwissenschaftliche Grundlage. Die meisten Menschen in der Medizin, die sind passabel zumindest darin, wissenschaftliche Daten, medizinische Forschung auch zu lesen. Das heißt, es ist eher weniger von diesem Larifari-Feelgood-Quatsch, den viele Leute, die sich irgendwie Biohacking und Longevity auf die Fahnen schreiben, erzählen, sondern dass erstmal ein wissenschaftliches Fundament. Das zweite ist, dass die Medizin, auch wenn sie das nicht immer tut, den Menschen ganzheitlich betrachten kann. Also wir haben nicht auf der einen Seite das Ernährungsangebot und dann irgendeinen Schlafberater und dann einen Trainer, sondern die Medizin, die könnte, weil sie in der unmittelbaren Versorgung eng am Menschen dran ist und all diese Lebensstilbereiche eigentlich versteht, die auch mit abdecken. Und ein dritter Punkt ist, dass die Nahtstelle zur Pathologie bedient wird. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel schon Bluthochdruck hat und dann geht er zu einem Trainer und sagt, ich möchte jetzt anfangen Sport zu machen, dann sagt er, ja, sorry, aber mit dem Bluthochdruck, da musst du erstmal mit deinem Arzt reden. Der Arzt, der hat aber in der Regel keine Ahnung. Und dann steht der Patient oder der Mensch ja, mit dem Bluthochdruck wieder irgendwie allein da und auf weiter Flur und weiß auch nicht so genau, was er machen soll. Das heißt, die Medizin, die wäre prädestiniert, dieses gesundheitsfördernde, präventiv-medizinische Angebot zu denken. Und das wäre im Sinne aller Beteiligten, weil, wenn man zum Beispiel auf die demografische Entwicklung guckt mit Pflegenotstand, Ärztemangel, da laufen wir sehenden Auges in den Untergang, so könnte man es ein bisschen sagen. Also ich kann da sehr persönlich berichten, hier bei uns in der Region am Chiemsee in Oberbayern, das ist sehr schön und da sind wir weit weg von ja, der zugespitzten, dramatischen Lage, die man in irgendwelchen unterversorgten Regionen in Brandenburg oder Niedersachsen irgendwo auf der Prärie, in der ländlichen Prärie hat. Also es geht uns hier sehr, sehr gut, was Ärzteversorgung angeht. Und ich habe früher in der Klinik immer gehört, ja, wenn du hier später einen Kassensitz übernehmen willst, unmöglich. Ja, da musst du jahrelang warten und wenn du ganz, ganz, ganz viel Glück hast und dann super viel Geld auf den Tisch haust, dann kann es sein, dass du vielleicht einen Kassensitz kriegst. Und ich sag euch, ich krieg regelmäßig, hätte ich die Möglichkeit und werde da teilweise aktiv angefragt, ob ich nicht einen Kassensitz übernehmen möchte. Also selbst bei uns hier, wo es uns sehr gut geht, wo niemand lange auf einen Hausarzttermin warten muss, ist es so, dass der Ärztemangel schon auch seine Fühler ausstreckt oder sich irgendwie schon manifestiert. Also auch hier wird das immer mehr kommen und das ist ja total kalkulierbar. Also es ist wirklich aus meiner Sicht erstaunlich, wie blind da die Politik ist und untätig und irgendwas erzählt, was überhaupt keinen Realitätsbezug hat, wenn man in die nächsten 10, 20, 30 Jahre die Gesundheitsversorgung projiziert und überlegt, wie sich das entwickeln wird. Das ist eine riesige Not, die sich da auftun wird und wir wissen das heute. Ein weiterer Punkt, der mir einfällt, ist, dass ein gesunder Lebensstil die beste Pandemieprophylaxe ist. Da wird ja wieder eine kommen, die Frage ist wann und ich sage euch, ein gesunder Lebensstil ist besser als jede Impfung, die ihr euch geben könnt oder jede Maske, die ihr aufzieht, weil wenn man zum Beispiel fit ist und viel Herz-Kreislauf-Lungenleistung hat, dann kann man so eine Lungenentzündung auf einer Pobacke absitzen. Das ist nach 2 Wochen überstanden und nach 4 Wochen komplett erledigt. Und wenn nicht, also wenn ihr schon eingeschränkt seid mit eurer Herz-Lungen-Kreislauf-Leistung, dann legt man eben schneller als einem lieb ist mit einer schlechten Prognose beatmet auf Intensivstation. Da sind die Zahlen, die wir jetzt haben zu Corona, sehr eindeutig. Also von allen Menschen, die an Corona verstorben sind, da hatten über 99% Vorerkrankungen. Und bei den 1% war vermutlich einfach nichts diagnostiziert. Das ist jetzt keine polemische Meinungsmache, sondern das sind einfach die Zahlen, die wir heute haben. Und das hat man während der Pandemie von Politikern ganz anders gehört. Da hieß es, ja, auch für gesunde Menschen ist es gefährlich und alle, die auf Intensivstationen liegen, die sind sowieso nicht geimpft und sowas. Und das ist einfach falsch. Ich sage nicht, dass es nicht auch Pandemien geben kann, wo sich das ändert, also die tatsächlich dann virale Erkrankungen irgendwie in der Bevölkerung sich verbreiten, die auch für gesunde Menschen gefährlich sind. Aber erstmal, wenn wir wieder unter diesem strategischen Risikomanagement herdenken, dann ist das Beste, was ihr machen könnt. Und ich habe in den Corona-Jahren diese richtige Karacho-Medizin gemacht. Ich habe da alles gesehen. Ich hatte so viele Blickwinkel auf Covid-Patienten in engen Intensivstationsboxen. Ich habe die da betreut, auf Normalstationen. Ich habe Covid-Patienten im Rettungsdienst gesehen, im Bereitschaftsdienst, in der allgemeinmedizinischen Praxis. Ich habe wirklich dann ein breites Erfahrungsfeld, kann ich sagen. Und die, die da keine Vorerkrankung hatten, das war eine absolute Rarität. Und wenn jemand keine Vorerkrankung hatte, dann war er halt doch übergewichtig oder war Raucher, auch wenn er eben nichts in seinem Arztbrief stehen hatte. Und das ist überhaupt kein Vorwurf, ja, das ist einfach eine Beobachtung, weil ich weiß, dass Gesundheit auch einen riesengroßer, ja, einen großen sozialpolitischen Aspekt hat. Also wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass ihr gerade in Duisburg im Hochhaus in irgendeinem sozial schwachen Viertel wohnt und als Kind von eurer alkoholabhängigen Mutter missachtet wurde und euer Papa im Knast saß und sowas, sondern wahrscheinlich habt ihr es ziemlich gut erwischt im Leben, so wie ich auch. Dass ihr jetzt in der Position seid, dass ihr den Podcast hören könnt und euch auf diese Art mit Gesundheit beschäftigen. Also ich weiß, Corona ist ein großes Fass, ich mache es jetzt gar nicht weiter auf, aber das ist auch noch ein relevanter Punkt aus meiner Sicht. Und das stärkste Pro-Präventionsargument aus meiner Sicht ist, dass ihr damit die Wahrscheinlichkeit für eine hohe Lebensqualität im Alter massiv erhöhen könnt. Also unabhängig von irgendwelchen Versorgungsnotständen, Ärztemangel, Pflegemangel, wenn ihr euch diese Verwaltungsmedizin, in der ihr als Drehtürpatient dann im Alter alle paar Wochen zum Hausarzt rennt, um eure Tablettenrezepte zu holen und immer wieder in der Klinik landet, weil euch die Herzinsuffizienz den Atem raubt oder was auch immer, dann ist das Beste, wenn ihr das nicht wollt, euch heute präventiv gut aufzustellen. Das ist dann keine Garantie, aber es ist systematisches Risikomanagement. Und strategische Gesundheitsförderung ist nichts anderes als systematisches strategisches Risikomanagement. Und jetzt möchte ich zum Ende nochmal zu der Studie, die ich eingangs erwähnt hatte, zurückkommen und mit euch überlegen, warum Ärzte sowas sagen. Ich habe angefangen, Psychologie zu studieren, also vielleicht darf ich so ein bisschen Küchenpsychologie mit euch machen. Und ich würde euch fragen, schaut euch die Ärzte, die sowas sagen, einfach mal an. Sehen die für euch in der Regel gesund aus? Wenn ihr euch jetzt so ein Klischee-Schubladenarzt, der sagt, Prävention ist Quatsch, wenn ihr euch so einen anguckt. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Also eine Antwort, warum Ärzte sowas sagen, ist, weil es bequeme Augenwischerei und die Möglichkeit ist, sich nicht mit der eigenen Gesundheit auseinandersetzen zu müssen. Und da kann ich euch drei kurze Anekdoten erzählen, weil ich immer wieder Situationen hatte, in denen ich massiv irritiert war von Dingen, die Kolleginnen oder Kollegen von mir gesagt haben. Und die erste war in der Vorklinik im ersten Semester. Da hat sich ein Professor, den ich im Übrigen sehr gerne mochte, der coole Vorlesungen gemacht hat, wo ich viel gelernt habe, der hat sich hingestellt und hat gesagt zu uns Erstsemestern, einen Zahn möchte ich euch heute direkt ziehen. Sie werden niemals einen Patienten dazu bringen, seinen Lebensstil zu ändern. Da können Sie sich auf den Kopf stellen. Das war sein Wortlaut. Ich habe es mir sehr genau gemerkt. Und ihr könnt euch denken, dieser Professor, so gern ich ihn mochte, der hatte halt selber eine dicke Plauze. Und damals stand ich da und dachte, na gut, wenn der das sagt, war total grün hinter den Ohren, hatte keine Ahnung, keinen Patientenkontakt gehabt bis dato. Okay, naja, mal gucken. Dann hatte ich irgendwann so zum Ende des Studiums einigermaßen Plan und schon viele Patienten gesehen. Und dann war so in einem der letzten klinischen Blöcke, da hat sich ein Chefarzt der inneren Medizin, hat sich mit ja, fast stolz geschwellter Brust hingestellt und hat gefragt, was denken Sie, liebe angehenden Kolleginnen und Kollegen, welche Risikofaktoren und Zivilisationserkrankungen habe ich bereits in meinem Leben angehäuft? Angehäuft, das war sein Wortlaut. Der war damals so ja, Anfang 50, vielleicht Ende 40. Und der war eben übergewichtig, hatte Bluthochdruck, Dyslipidämie und alles Mögliche. Und das hat er dann so aufgezählt und hat es also ja, mit dem Brustton der Überzeugung oder der Selbstverständlichkeit gesagt. Und ich dachte mir, meine Güte, das kann doch nicht dein Ernst sein. Willst du uns eigentlich komplett veräppeln? Also was ist denn hier eigentlich los? Ja? Genau, also es war die zweite oder eine zweite Situation. Und die dritte, so also die Evolution irgendwie in meinem Berufsleben darzustellen, war dann nach dem Studium, da habe ich eine Fortbildung von einem Diabetologen gesehen, also jemandem, der sich mit Stoffwechselstörungen, mit Diabetes, mit Fettleber richtig gut auskennt und das wahrscheinlich auch wirklich tut und auch ein Anliegen hat, sich gut um seine Patienten zu kümmern und das wahrscheinlich auch tut, also ich meine, das ist auf gar keinen Fall irgendwie negativ auf einer persönlichen Ebene, sondern auch wieder als Beobachtung. Und dieser Diabetologe, der hat sich also da in der Fortbildung hingestellt und hat gesagt, Lebensstiländerung bei Diabetikern, die sollten wir überhaupt nicht thematisieren, da sollten wir gar nicht drüber sprechen mit den Patienten, weil die Studienlage, die sei da ja eindeutig, das bringt eh nichts. Und auch der sah wieder nicht sehr gesund aus, war auf jeden Fall übergewichtig, also auch so ein Kandidat, der sein eigener Patient hätte sein können. Und das ist natürlich total absurd, weil gerade die Stoffwechselerkrankungen, also der Diabetes und die Fettleber, sind was, das kann man mit Lebensstil bis zu einem gewissen Grad komplett reversibel gestalten. Also das kann man rückgängig machen. Und da braucht man keine Medizin für, da braucht man keine Medikamente für, da braucht man nichts für, außer Geduld, irgendwie einen Plan und die Tatkraft, dann halt die richtigen Stellschrauben zu verändern. Und das möchte ich nicht als absolute Wahrheit verkünden. Also das ist eine Einladung. Und diese Irritation, die ich da mit meinen Kolleginnen und Kollegen hatte, ich denke, das ist auch was sich verändert. Also wenn ich in die jüngere Ärztegeneration sehe, dann nehme ich da deutlich mehr Offenheit und Interesse eben für präventive Konzepte wahr. Und ich habe da leise Hoffnung, dass das auch irgendwann kommen wird. Letztlich wird uns auch nichts anderes übrig bleiben. Ja, wir müssen, wenn wir dann nicht auf dieser individualmedizinischen Ebene da drauf schauen, sondern unter großen Versorgungs- und politischen Blickwinkeln, dann brauchen wir auf die lange Sicht Prävention, weil eine andere Möglichkeit gibt es aus meiner Sicht nicht. Und dafür brauchen wir eben nicht nur die Ärztinnen und Ärzte und die Kostenträger und die Politiker und alle, sondern natürlich auch die Patientinnen und Patienten oder solche, die das nie werden möchten oder sehr spät. Und dazu zähle ich euch und deswegen danke ich euch, dass ihr heute wieder dabei wart. Das war heute ein bisschen eine anekdotische Erzählstunde. Schreibt mir gern, ob ihr so Meinungsbeiträge ab und zu auch interessant findet. In jedem Fall danke ich euch also fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com. Und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!